Ich möchte euch heute Morgen wieder alle ganz herzlich begrüßen, entweder hier in der Gemeinde oder zu Hause, wenn ihr die Predigt hört. Herzlich willkommen und ich wünsche euch Gottes Segen, auch beim Hören der Predigt, dass Gott zu euch reden kann und er einfach da ist, egal ob in Gemeinschaft oder allein zu Hause. Wir wollen heute weitermachen in Johannes 2, ab Vers 18. Letzten Sonntag, nochmal zur Erinnerung, ging es um die Unterscheidung Liebe zu Jesus oder Liebe zur Welt. Beides Mal ist Liebe verwendet, das Wort Liebe, und trotz alledem haben wir letzten Sonntag das realisieren müssen, Liebe zu Jesus ist was anderes wie die Liebe zur Welt. Wer die Welt liebt, ist nicht vom Vater. Steht ganz klar drin. Und erkennen, was ist Liebe zu Gott, über die Augenlust, die Fleischeslust, den Hochmut geredet, das, was in der Welt sehr deutlich auch zum Ausdruck und zum Vorschein kommt. Wer möchte, darf die Predigt gern nochmal nachhören, vom letzten Sonntag, damit ihr auf dem Laufenden seid. Ich möchte jetzt Johannes 2, 18 bis 20 lesen und vorher noch beten. Danke, Vater, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist hier bist. Du bist immer da und trotzdem danken wir dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast, um zu unterscheiden, was gut und böse ist, was dein Wille ist. Ja, danke, dass du durch deinen Geist mich und jeden Einzelnen aus der Gemeinde leitest, dass wir deine vorbereiteten Wege finden und gehen, dass wir die Liebe zu dir haben, dass wir die Liebe zu unseren Brüdern haben, dass es nie und niemals verloren geht, ganz egal, in was für einer Situation wir stehen. Leite und führe du uns jetzt heute und rede durch deinen Geist zu uns und lass mich deine Worte aussprechen. Das ist mein Wunsch, dass nicht meine, sondern deine Worte zum Ausdruck kommen. In Johannes 1, in 1. Johannes 2, Abvers 18 bis 20 heißt es: Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Soweit. Johannes schreibt in hohem Alter an die Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei. Er kennt die Gemeinden und sieht die Herausforderungen, sich nicht verführen zu lassen. In diesem Fall dem griechischen Gedankengut, das von verschiedenen Geschwistern geglaubt und in die Gemeinde hineingetragen wurde. Auch hier startet Johannes mit seiner väterlichen Art. Ich finde es immer schön. Kinder, es ist die letzte Stunde. Mit letzter Stunde ist gemeint, wir warten auf Jesu Wiederkommen. Und zu allen Zeiten der 2000 Jahre Christenheit war die Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt. Diese Erwartung war in meiner Kindheit und in meiner Jugendzeit von meiner Elterngeneration und auch von meinen Schwiegereltern sehr stark vorhanden. Zu dieser Zeit war es sehr stark von verschiedenen Leuten und Propheten die Aussage 1980 oder 90 wird auf jeden Fall wiederkommen. Da hat sich die Geschichte so weit dahin ereignet, dass dieses Ereignis kurz bevorsteht. Und ich und auch dann, wo wir verheiratet waren, das war für mich und meine Frau eine ganz große Spannung. Was für eine Perspektive habe ich? Ein Beispiel aus meiner weitläufigen Verwandtschaft, meine Mutter, ihre Schwester, In dieser Familie, wo sie hineingeheiratet hat, da haben die Großeltern ihren Mädchen verboten zu heiraten, weil Jesus wiederkommt. Und ja, ich habe ja dann die Geschichte verfolgen können, bis sie auch vor Jahren gestorben sind. Diese Frauen wurden beide weit über 90 Jahren, sind alte Jungfern geblieben und haben nie geheiratet. Aus diesem Grund, das war der Grund, dass sie nicht geheiratet haben, weil Jesus wiederkommt. Wir sollen unser Leben so gestalten, als ob es diese Naherwartung auf der einen Seite gibt, auf der anderen Seite sollen wir so leben, wie wenn sie es nicht gibt. Luther hat einmal gesagt, wenn ich wüsste, dass morgen Jesus kommt, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Das heißt, jeder Einzelne soll sich niemals entmutigen lassen und frustrieren lassen, dass diese Naherwartung da ist. Es ist gut, aber auch wir sollen unseren Alltag nachgehen, Familie gründen, alles, wie es unsere Generationen vor uns getan haben und trotzdem in der Gewissheit, es ist die letzte Stunde. Weil in dieser Spannung leben wir immer als Christen. Wenn wir damit rechnen, dass Jesus jederzeit kommen kann, leben wir anders, als wenn wir jetzt wüssten, dass es noch bis zum Jahre 2500 dauert, bis Jesus wiederkommt. Das wäre ein ganz großer Unterschied für jeden Christen. Ja gut, in 500 Jahren ist es soweit. 10 Generationen weiter oder noch mehr, die können sich mal Gedanken machen. Ich kann leben, weil ich lebe ja noch so und so viele Jahre. Aber Gott sagt uns, macht euch bewusst, dass ihr sterben müsst, damit ihr klug werdet. Von daher ist es wichtig, dass die Naherwartung einfach in uns ist. Aus der Bibel wissen wir, dass Jesus unerwartet kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Und dazu möchte ich 3 Stellen lesen, die das sehr deutlich machen. Einmal 1. Thessalonicher 5, 2 und 4, da heißt es, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Also wir wissen das genau. Keiner kann sagen, oh nee, das war mir nicht klar. Spätestens jetzt wisst ihr, der Tag des Herrn kann kommen wie ein Dieb in der Nacht. Ihr aber, Brüder, natürlich auch ihr Schwestern, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Und dann Offenbarung 3, Vers 3, da steht, so denk nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Also hier ist eine Andeutung, dass wir durchaus auch an den Zeichen der Zeit erkennen können, wann es sein könnte oder dass die Zeit durchaus näher herangerückt ist. Und zu allen Zeiten sind Situationen eingetreten, wo Menschen geglaubt haben, wow, jetzt ist es nicht mehr lange. Dann noch eine Stelle aus Offenbarung 16, Vers 15. Da heißt es, siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Also, hier die Aufforderung, wir sollen wach sein und wachsam. Jeder, der ein Haus oder eine Wohnung hat, und das haben wir ja alle, schließt im Allgemeinen die Tür zu, schaut, dass alles so bereitet ist, dass nicht ohne weiteres jemand rein kann. Und trotzdem heißt es in der Bibel, wenn der Herr nicht das Haus behütet, wachen die Wächter umsonst. Ich denke, als immer wieder passiert es bei uns, dass der Letzte die Tür nicht richtig zumacht oder irgendwo vergessen wird abzuschließen. Man hätte ins Haus reinschlappen können und alles mitnehmen. Gott muss seine Hand darüber halten. Das ist nicht leichtsinnig, aber es passiert eben, wenn man Kinder hat, sowieso, wenn man nicht warten will, bis der Letzte heimkommt. Wir sind herausgefordert, in einer Haltung zu leben von Wachsamkeit, Reinheit und der Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt. Und dazu möchte ich noch eine Stelle aus Römer 13, 11 bis 14 lesen. Interessant, was Paulus den Römern gesagt hat zu diesem Thema. Römer 13, 11 bis 14. Da heißt es: Und dieses sollen wir tun, als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Also auch hier nochmal ganz klare Aussage von Paulus: Wappnet euch, verhaltet euch so, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. Wir sollen alles ablegen, was letztendlich diesen Moment hindern kann, dass Jesus für mich persönlich nicht kommen kann. Und ich muss nur auf die Straße hinauflaufen oder hier vom Podium blöd stolpern und breche mir das Genick. Dann war dieser Zeitpunkt schon da. Ich möchte weiterlesen in 1. Johannes 2, Vers 18b. Da geht es nämlich weiter nach der letzten Stunde. Und dann heißt es: Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Wir sehen, hier ist das erste Mal das Wort Antichrist verwendet. In all den vorherigen Aussagen, wo man das auf den Antichrist deutet, wird dieses Wort umschrieben, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, bis hierher fast am Ende der Bibel. Bei Johannes, der klar dieses Wort benutzt, Antichrist. Und was heißt Antichrist? Nicht, der ist gegen Jesus, sondern er ist statt Jesus. Der Feind, der den Antichristen irgendwann hier präsentiert und zur Geltung kommen lassen will, möchte, dass der Antichrist statt Christus hier ist und letztendlich dann auch die Sache übernimmt. In dem, was Johannes hier sagt, geht es nicht um den Antichristen als solche, sondern hier sehen wir, dass viele Antichristen auftreten werden. Und Antichristen sind Menschen, die Dinge verbreiten, die nicht mit den Wahrheiten, die die Apostel und die Bibel lehrt, übereinstimmen. Irgendwelche Sonderlehren, irgendwelche Dinge, die die Menschen in eine Richtung bringen, die mit der Bibel nichts mehr zu tun haben, die sie in irgendeiner Weise ablenken oder sogar verführen, Dinge zu tun, die falsch sind. Jesus sagt ja in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Das zeigt diese massive Diskrepanz zwischen dem Widersacher von Jesus, dem Antichristen, der irgendwann aufstehen wird, und Jesus selbst. Jesus stellt klar, niemand, auch nicht einer, wird zu Gott kommen als durch ihn. Und das ist schon die größte Herausforderung für uns Christen überhaupt, dass dieses Merkmal, Alleinstellungsmerkmal, da ist, wir können jetzt sagen, es gibt auch noch andere Wege. Nein, hier steht ganz klar, niemand wird zu Gott kommen, als nur durch Jesus. Das macht es oft schwierig, aber daran führt nichts dran vorbei. Jesus ist der einzige Weg und sonst niemand. Die Griechen damals hatten ihre eigene Philosophie, die zu der Lehre der Apostel dazugemischt wurde, die sogenannte Gnosis damals. Die Griechen trennten das Göttliche als etwas rein Geistliches oder Geistiges. Das war völlig abgetrennt von dem, was unser persönliches Leben war. Die Welt und die Materie dagegen ist nicht eine gute Schöpfung, sondern sie wurde als schlecht und minderwertig dargestellt. Und daraus resultierte, der Glauben an Jesus war wichtig, aber unser Körper, unser Menschsein, unser Fleisch konnte letztendlich tun, was es wollte, es konnte weiter sündigen, deswegen muss ja auch Paulus zu den Korinthern Dinge schreiben, weil wir denken, wow, das gibt es ja gar nicht, was da alles abgegangen ist in der Gemeinde. Darum war es für die Griechen undenkbar, dass der unveränderliche Gott ein Stück dieser schlechten und niederen Welt wird. In 1. Korinther, ich habe es ja schon erwähnt, da steht es ganz klar in Vers 1, Vers 23, dass es den Griechen eine Torheit war, dass Gott sich so weit herabgelassen hat durch seinen Sohn, in dieser schlechten Welt irgendwas zu vollbringen, was Göttliches, kann gar nicht sein. Gott wird Mensch, war für sie nicht nachvollziehbar und dass Jesus leidet, noch viel weniger. Christus war also nicht wahrer Mensch und wahrer Gott, er ist nur zum Schein Mensch geworden. So war ihre Lehre und ihre Meinung. Die Meinung war, dass der Geist damals bei seiner Taufe auf ihn kam und vor seinem Leiden wieder verlassen hat. Das heißt dann im Klartext, nur der Mensch Jesus ist am Kreuz gestorben, nicht Gottes Sohn, sondern nur Jesus als Mensch ist am Kreuz gestorben. Und somit stimmte das schöne Bild, das wir immer wieder so uns vor Augen malen, zwischen Gott und Menschen ist eine Trennung, eine tiefe Schlucht, die Sünde letztendlich. Und durch das Kreuz, das in diese Schlucht reingestellt wird mit diesem Querbalken, war es dann möglich, von Menschheit zu Gott zu kommen, dass der Mensch zu Gott kommen kann, und zwar durch Jesus. Das war aus dieser Lehre nicht zu erreichen. Die Erlösung liegt nicht im Leiden und Sterben Jesu, so lehrten die Griechen, sondern in der Annahme einer bestimmten Erkenntnis einer Heilslehre. Und die war sehr unterschiedlich zum Teil, aber es war immer so, der Tod von Jesus hatte für sie letztlich keine Bedeutung, weil es keine Erlösung für sie war. Und von daher war Johannes ganz massiv hinterher, Leute, das ist eine falsche Lehre. Nicht Menschen, die von außen kamen, verführten die Gemeinde, und das finde ich auch eine interessante Feststellung, sondern Leute, die in der Gemeinde waren, mischten das griechische Gedankengut zur Lehre der Apostel dazu. Und wenn wir jetzt Vers 19 lesen, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Ich finde diesen Vers unglaublich krass und herausfordernd. Aber eins ist klar, zur Zeit von Johannes gab es noch nicht x verschiedene Denominationen. Wenn wir die Zeit heute betrachten, wer wagt ein Urteil zu fällen, wie das Johannes damals tun konnte? welcher Mensch die gute und wahre Lehre verinnerlicht hat und wer nicht. Wir sollen nicht richten, sondern nur Gott steht das zu. Und von daher ist es auch in der heutigen Zeit mit all den verschiedenen Richtungen, evangelisch, katholisch, im Großen, wie Baptisten, Mennoniten, Freikirchen, Pfingstler, Charismatiker und, was es alles gibt. Wir sollen nicht richten, sondern nur Gott steht das zu. Wer hat jetzt die wahre Lehre? Und ich glaube, dass viele Leute letztendlich auch die wahre Lehre verbindet, trotz dieser Unterschiedlichkeiten. Trotz alledem können wir, je nachdem, wie lange wir im Glauben sind, auf eine Zeitspanne zurückblicken. Manche sind erst ein Jahr im Glauben, die können erst ein Jahr zurückblicken. Ich zum Beispiel bin über 40 Jahre im Glauben, kann auch schon eine recht lange Zeit zurückblicken, eher 45 Jahre. Ne? Und ich muss mir bewusst machen, leider gibt es eine Trennung. Meine Geschichte, die ich als Mensch erlebt habe, und das kann eigentlich jeder bestätigen, der mit Jesus unterwegs ist, in verschiedenen Gemeinden vielleicht schon war, hat das erlebt. Es gibt Trennung. Menschen haben im Glauben mit uns begonnen. Wir waren Jahre und Jahrzehnte zusammen. Wir haben gebetet, wir haben zusammen gerungen und sie sind weggegangen, wie wenn sie nie von uns waren. Es passte nicht zusammen. Manche hat auch Gott anders geführt. Deswegen musste sie nicht von der richtigen Lehre abfallen. Aber die Beobachtung zeigt, es sind auch viele dabei, die mit Euphorie und mit Eifer dabei waren, lebendigen Glauben hatten. Und wenn man sie heute sieht und ihr Leben betrachtet, dann ist von alledem nicht viel oder gar nichts mehr da. Sie haben die wahre Lehre verlassen und sind weggegangen von uns. Der Heilige Geist schenkt Einheit. Wir sollen darum ringen. In Kolosser 1, diese Stelle möchte ich lesen, Kolosser 1, Vers 25 bis 29, da heißt es: Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Das ist die Aufforderung an jeden einzelnen Bruder und an jede Schwester. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das ist das große Ziel, das wir uns als Christen stellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt. Oft auch mit unseren menschlichen Schwachheiten, aber auch da sehen wir, die Geschichte der Christenheit ist immer geprägt von schwachen, unfähigen Menschen, die Gott wirksam und brauchbar gemacht hat. Das ist genial. Die Geschichte der Gemeinde zeigt, Gott wird die Spreu vom Weizen trennen. Es war schon immer so und ist bis heute noch so. Nicht Menschen, sondern Gott macht das. Und für mich war das über all die Jahre, und dafür musste ich oft auch Kritik einstecken, wenn es um geistliche Themen ging und nicht um Unzucht und so weiter, habe ich mich immer gedrungen gefühlt, ich möchte es laufen lassen und Gott wird die Dinge offenbaren, ob es so oder so ist. Weil ich will kein Richter über irgendwelche Menschen spielen. Ich will, soweit mir Gott dabei hilft, die Wahrheit weitergeben, die in der Bibel zu finden ist. Nicht Menschen, sondern Gott macht das. Wie gesagt, meine Brüder und Schwestern, ich muss einfach feststellen, im Moment habe ich große Sorge, dass mit dem Umgang mit einem unsichtbaren Virus die Einheit der Gemeinde bei uns und auch weltweit zerstört wird. In Matthäus 10, Vers 16 steht, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Dieser Vers zeigt mir auch im Umgang mit diesem Virus, wir sollen klug sein wie die Schlangen. Wir stehen und wir sind gesandt mitten unter die Wölfe. Keiner von uns weiß, was letztendlich der Hintergrund von dieser ausgerufenen Pandemie ist. Und darum sollen wir klug sein wie die Schlangen. Und wenn der Feind es schafft, Uneinigkeit wegen einem unsichtbaren Virus unter uns zu bringen, dann sind wir nicht klug wie die Schlangen, sondern wir lassen uns nicht mehr von der Liebe leiden. Und wir sind auch aufgefordert, nicht das gegenseitig auszuspielen. Wir sollen den Schwächeren höher achten und aufeinander Acht haben. Selbstverständlich sollen wir das. Aber wir sollen auch die Schwachen ermutigen, damit sie stark werden. Weil jemand, der schwach ist, soll stark im Glauben werden. Lasst uns klug sein im Umgang mit dieser Situation. Gott hat uns in 2. Timotheus 1, Vers 7 eine Zusage gegeben. 2. Timotheus 1, Vers 7, da steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Also in alledem, wie wir mit diesem Virus umgehen, möchte ich, dass dieses Wort bei uns Frucht trägt. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und Kraft ist das Gegenteil und Liebe ist das Gegenteil von Furcht. Oft müssen wir uns überwinden, um Liebe zu üben. Oft müssen wir uns überwinden und wirklich hinstehen und kraftvoll Dinge aussagen. Furcht ist da nicht am Platz. In 1. Johannes 4, 17 bis 18, auch hier finden wir nochmal eine Aussage dazu. 1. Johannes 4, 17 und 18, da steht, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden. Also nicht nur ein bisschen, sondern sie ist vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Und ich stelle einfach fest, Furcht hat unser Volk ganz stark im Griff. Es ist eine große Angst da, man könnte sich an irgendetwas anstecken und diese Sache ist nicht sichtbar, von daher ist es noch unheimlicher für viele Leute. Und hier steht ganz klar, Furcht ist nicht in der Liebe. Und vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die Liebe zueinander sollte ein viel höheres Gut sein, wie die Furcht vor irgendetwas anderem. Vers 20 in 1. Johannes 2, da steht, das ist der letzte Vers, über den ich noch was sagen möchte. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Wer den Heiligen Geist in sich hat und jeder wiedergeborene Christ hat ihn, wird von ihm geleitet. Also jeder, der den Geist in sich hat, ist ein wiedergeborener Christ und wird von ihm geleitet. Wir haben diese Salbung von Jesus und wir wissen alles. Und wenn wir nicht alles wissen, Wir können in der Bibel nachlesen, wir können uns mit Brüdern und Schwestern auseinandersetzen, damit auch im Wissen wir vollkommen werden. Wir können falsches Verhalten, falsche Lehre erkennen und wissen, was gut und von Gott ist. Weil wir diese Salbung haben, lasst uns damit umgehen. Immer mit dem Gedanken, auch in Zeiten von Corona, wie würde Jesus mit dieser Situation umgehen? Und das ist die Herausforderung, der sich jeder stellen muss. Jesus ist immer aktiv mit Situationen umgegangen. Er war nie von Angst geleitet. Und Jesus war jemand, er hat ganz klar gesagt, wir sollen der Obrigkeit untertan sein, aber noch viel mehr sollen wir untertan sein Gott, unserem Vater. Ihm allein sind wir verantwortlich in dem, was wir tun und was wir nicht tun. Das ist noch die höhere Instanz, vor der wir stehen. Und von dieser Instanz sollen wir uns immer leiten lassen. Wie würde er handeln? Das war für mich die Frage in dieser Situation. Und ich möchte sie auch an euch weitergeben. Macht euch Gedanken darüber, mit all dem, was ich sonst noch dazu gesagt habe, damit dieser Geist der Liebe in uns bewahrt bleibt und wir uns nicht uneins werden über irgendeinem unsichtbaren Virus, der uns Angst macht und uns in Panik versetzen will. Das soll es ganz sicher nicht sein. Amen. Danke, Herr, dass du uns leitest und führst mit deinen Gedanken, mit deinen Worten. Und mein Wunsch ist, dir ähnlicher zu sein. Dieses Wort, was würde Jesus tun, soll immer in mir bleiben. Und ich möchte in allen Entscheidungen, allen Reaktionen, ganz egal auf welches Thema, diesen Gedanken immer in den Vordergrund stellen. Und ich danke dir, Vater, dass du uns da etwas vorgelebt hast, dass wir immer wieder anwenden können in unserem Alltag, dass du uns darin leitest. Du hast uns deinen Geist gegeben, uns einen Durchblick gegeben. Und wir sind deine Kinder. Und deine Kinder müssen keine Angst haben. Sie sind von dir geführt, sie sind in dir geborgen. Und es ist so etwas Großartiges, so etwas zu sehen und zu erleben. Und wir dürfen in dieser Freiheit und in dieser Liebe von dir leben und uns entfalten und es anderen auch weitergeben. Ich bitte dich, dass du Gnade gibst. Hier in der Gemeinde, im Umgang miteinander, in allen Situationen, wo wir reinkommen, dass wir das in unserem Leben verinnerlichen und leben. Ja, dass du derjenige bist, der uns leitet in allem und wir dir immer ähnlicher werden. Amen.